von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Willkommen in der Hölle, in der Plastikhölle. Plastik kommt in unserer Kleidung vor, in Teppichböden, Möbeln, Autos, Zigaretten, Brillen, Teebeuteln, Medizin, Geschirr, Kondomen, OBs, im Grunde überall. Wir alle produzieren jeden Tag Plastikmüll und es wird immer mehr statt weniger. Plastik ist in der Luft, im Wind, im Regen, im Wasser, in unseren Körpern. Es hört eigentlich gar nicht auf. Rachel Salt hat das Buch geschrieben, Raus aus der Plastikfalle, wie du deinen Plastik-Footprint reduzieren kannst. Und Birgit Radebold vom Delius Glasing Verlag spricht mit uns über dieses gewaltige Thema. Birgit, Plastik und Nachhaltigkeit ist quasi dein Lieblingsthema oder das Hauptthema. Und du setzt dich dafür ein, dass Delius eben genau diese Themen veröffentlicht?
Erstmal hallo Tim. Halb halb. Also ja, Plastik ist jetzt nicht mein Lieblingsthema. Wer beschäftigt sich schon gerne mit Müll? Aber das Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema und mir ein großes Anliegen. Und deswegen haben wir bei Delius Glasing seit einigen Jahren versucht, dieses Thema auch nach außen sichtbar zu machen, indem wir es auch eben bei uns im Verlag nicht nur versuchen, für uns selbst umzusetzen und strengere Regeln aufgestellt haben, was den ganzen Verlagsablauf betrifft, sondern auch natürlich, indem wir Bücher produzieren und indem wir Bücher möglichst nachhaltig produzieren. Kein einfaches Thema. Aber mein Hauptthema ist und bleibt, glaube ich, schon das Wasser.
Ja, meins auch. Und das ist ja das Schlimme. Also wir Wassermenschen, ich komme ja gerade von einem sehr langen Urlaub zurück, egal an welchem Strand, am entferntesten Strand in Galizien, ja, wo du keine Menschenseele triffst, liegt Plastik rum. Ich habe nicht das Gefühl, dass es besser wird. Und dass wir durch Plastikstrohhalmverbote und sowas, im Grunde ist das für mich Augenwischerei. Aber in dem Buch schreibt Rachel Salt schon, dass auch solche kleinen Schritte es bringen. Ist jetzt dieses Buch quasi für uns da, dass es uns Hoffnung macht? Oder bei mir hat das auch so einen Effekt, wo ich denke, so Gott, oh Gott, wie sollen wir aus dieser Hölle rauskommen?
Wenn es da die allgemeine Regelung geben, dann würden du und ich sofort einen Nobelpreis bekommen. Natürlich ist es nicht einfach und es ist riesengroß und ich verstehe jeden, der auch sagt, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören und es ist hoffnungslos. Ich bin Optimist, ich bin totaler Optimist, sonst könnte ich gar keine Bücher machen.
Und ich würde keine schreiben.
Siehst du? Aber ich finde gerade dieses Buch so herausragend. Also wir kriegen ja zig Manuskripte angeboten. In dem Fall ist es ja eine Lizenz aus Kanada. Und entscheiden dann, ob wir das auf uns nehmen wollen, ob wir uns das übersetzen wollen, ob wir das bearbeiten wollen und auf den deutschen Markt bringen wollen. Und dieses Buch hat es uns eigentlich angetan aus zwei Gründen. Das eine ist, dass Rachel Salt nicht sagt, Plastik ist per se böse. Ist es nicht. Plastik ist eine grandiose Erfindung und ist auch echt wichtig. Also du hast vorhin ja mal kurz aufgezählt, wo wir Plastik überall finden. Die Liste ist unendlich fortsetzbar. Da brauchen wir mehrere Podcasts, nur um die ganzen Gegenstände aufzuzählen. Aber der Punkt ist, es ist auch so verdammt wichtig. Alleine in der Medizin, jeder Schlauch, jedes Gerät, jede Naht, die gesetzt wird, jedes Wundpflaster, was dir aufgelegt wird, das enthält alles Plastik. Und das ist gut, weil es ist auch hygienisch zu machen. Es hat unendliche Vorteile. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wenn man heute noch jede Spritze mit einem Glaskolben aufziehen müsste, wo überall Glassplitterchen rumlegen. Also Plastik ist per se nicht schlecht und das macht Rachel Salt ganz, ganz deutlich, weil sie eben auch sagt, es ist auch ein extrem haltbarer Wertstoff, wenn man ihn halt als Wertstoff betrachtet und nicht als Einwegstoff. Und sie gibt Tipps und Hinweise zur Selbstüberprüfung, also so ein bisschen so ein eigenes Audit zu starten und zu sagen, wo stehe ich eigentlich in meinem Verbrauch, wo könnte ich mich verbessern, wie könnte ich mich verbessern, damit man einfach bewusster wird im Umgang. Und ich glaube schon, dass das eine ganze Ecke bringt. Du hast jetzt diesen Strohhalm angebracht, da lächelt man drüber, aber tatsächlich lächelt man heute drüber. Vor 3 Jahren war es völlig normal, dass du überall einen Plastikstrohhalm gekriegt hast, ob du ihn wolltest oder nicht. Das ist heute nicht mehr so. Und das läppert sich.
Absolut. Also allein, es gibt diese Zahl aus Amerika, die ich ja fast nicht glauben konnte, dass eine Amerikanerin im Leben 46.000 Plastikstrohhalme benutzt. Das musst du dir mal vorstellen. Das sind, ich glaube, es waren 200 Kilo Plastik. Ja. Und das ist natürlich verrückt. Und wenn du das dann einschränken würdest, was die Amis leider nicht tun, dann hätte man natürlich schon eine Veränderung hervorgerufen. Aber gleichzeitig ist natürlich Plastikstrohhalm im Vergleich zu allem anderen, was sonst die Industrie produziert, ist natürlich ein Witz.
Ja, aber irgendwo musst du ja anfangen. Und das ist ein Weg, wo du sehr, sehr einfach anfangen kannst. Also es ist einfach sehr, sehr einfach zu sagen, hey, tut das wirklich Not? Und dann kommt, glaube ich, beinahe jeder zu dem Schluss, nee, das Ding brauche ich nicht. Ich kann dich jetzt ja mal fragen, womit rasierst du dich? Wie sieht dein Rasierer aus?
Ich mache das richtig schlimm. Ich rasiere mich nämlich unter der Dusche bei laufendem Wasser. Das ist ja schon mal schlecht. Und das ist so ein, ich glaube, es ist Gillette, weißt du, mit diesen Aufsteckklingen, die man so, ja, also so ein Ding benutze ich. Ja. Aber ich rasiere mich auch nur einmal im Monat. Ich sehe im Moment schlimm aus, das kann man im Moment zum Glück nicht sehen.
Ja, aber es gibt eben auch da, es gibt überall Alternativen. Und wenn man sich das einmal bewusst macht, also es gibt diese uralten Rasierhobel, wobei übrigens die uralten Rasierhobel, das sind die, wo man diese ganz einfachen Klingen einsetzt.
So reinsteckt, kenne ich.
Genau. Die sind ganz oft außen ummantelt mit Bakelit. Und Bakelit war der erste Kunststoff, der überhaupt sozusagen verwertbar für Alltagsgegenstände geschaffen worden ist. Der funktioniert heute noch genauso. Also wir haben hier bei uns zu Hause, kann ich ja mal aus der Schule plaudern sozusagen, ein Bakelit-Telefon von 1956 hängen, so noch mit Wählscheibe und so einem schweren Hörer, und das funktioniert. Mhm. Das ist das, was ich meine. Plastik ist eben zum Teil auch unkaputtbar, wenn man es anständig behandelt und es auch wertschätzt.
Ja, aber das kommt halt nicht vor. Ja, ich gebe dir nur ein Beispiel von mir. Ich bin also heute Morgen mit dem Zug von Hamburg nach Kiel gefahren. Und brauchte natürlich, hatte morgens viel zu viel Hektik, um mir irgendwie irgendwie ein Frühstück vorzubereiten. So typischer Konsummensch. Ich hole mir also einen Coffee to go und so ein Milchreis in einem Becher, immerhin mit einem Holzlöffelchen, was ich jetzt auch nicht ideal finde. Und produziere schon, und dazu gibt es natürlich dann so eine Art Brötchentüte, wo das alles reinkommt. Ja, und habe allein schon heute Morgen nur auf dem Weg von Hamburg nach Kiel so viel Müll produziert, dass ich mich natürlich selber schäme, aber auch denke, ich kriege mein Leben auch nicht besser gebacken. Das heißt, ich lasse mich von der Industrie verführen und eigentlich erwarte ich, dass Politik und Industrie es für mich besser machen, weil ich mich selbst nicht genug am Riemen reiße.
Ja, dann kriegst du von mir jetzt erstmal eine Plastik, also eine Nicht-Plastik.
Ich dachte, eine Ohrfeige.
Eine Nicht-Plastik, nein, eine Nicht-Plastikflasche geschenkt, damit du dir morgens deine Sachen einfach mitnimmst. Ist übrigens auch viel günstiger. Vielleicht verdienst du einfach zu viel. Das kannst du nachher rauskürzen.
Oh, da sprechen wir später drüber.
Also das ist das eine. Und das andere ist, ich würde ja wetten, wenn die Regierung anfangen würden, das stärker zu maßregeln, also stärkere Verbote auszusprechen, dann wärst du wahrscheinlich der Zweite, der einen Podcast darüber machen würde, wie schlimm das ist, dass die Regierung uns alles, alles, alles verbietet.
Nee, so bin ich nicht. Das schätzt du falsch eigentlich. Meine Lieblingsfarbe ist grün.
Ich glaube, dass das ist auch etwas, was Rachel Salt macht. Was hilft, ist Aufklärung. Es hilft einfach, dass du dich schlecht fühlst. Das klingt jetzt gemein, aber es wird helfen, weil morgen früh wirst du zucken. Ich bin mir sicher, deine Hand wird zucken und du wirst dir überlegen, okay, halte ich das vielleicht auch mal eine Stunde noch ohne diesen Kaffee auf? Und dann bin ich von Hamburg nach Kiel gefahren und dann kann ich mir da einen frischen Kaffee brühen. Der schmeckt dann sowieso besser.
Ja, das aber auch höchstens, weil ich dann mit dem Auto fahre, weil nämlich die Bahn schon wieder so Verspätung hatte.
Das hilft mir
alles keinen Spaß
nicht.
Macht.
Und dann ist es so, um nochmal auf zwei Dinge zurückzukommen, die du vorhin angesprochen hast. Das eine ist ja der kleine Plastikstrohhalm, der verboten wird. Aber in anderen Ländern ist man schon viel, viel weiter. Und je weiter man ist, desto mehr kommt dann natürlich auch ins Rollen. Also das kann sein, dass in Ländern wie Indonesien oder Malaysia oder so zum Beispiel illegale Plastikmülltransporte verboten werden und auch bekämpft werden. Verboten waren sie vorher auch schon, deswegen ja illegal, aber bekämpft werden. Und wertloser Müll wird zurückgeschickt in die Herkunftsländer. Sowas ist natürlich eine 1A-Aktion-Reaktion-Kette, die für jeden nachvollziehbar ist. Oder es gibt Länder wie Costa Rica, die sich verpflichtet haben, bis 2021 Einwegplastik abzuschaffen.
Ja, Costa Rica ist sowieso ein beeindruckendes Land. Die haben ja zum Beispiel auch keine Armee.
Ja.
Ja, die sind wirklich im Grunde ein Schwellenland, was richtig vorausdenkt.
Ja.
Und es geht.
Genau, das ist genau der Punkt. Und wenn du dir das durchliest und siehst, welche Auswirkungen Plastik alles in deinem Leben hat, das ist ja, wir reden jetzt ja nicht nur von dem Becher, den du sicherlich ganz ordnungsgemäß entsorgt hast, da bin ich ja hundertprozentig bei dir.
Das sowieso, klar. Die Bade waren ja auch so spät, dass ich genug Zeit hatte, mir den richtigen Müller mal rauszusuchen.
Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil, weil bis du diesen Plastikdeckel von dem Becher in der Hand haben konntest, hat es ja erstmal Jahrmillionen gedauert, quasi bis das Plastik überhaupt gemacht werden konnte. Weil erstmal müssen ja Pflanzen da sein, die müssen absterben, die müssen auf den Meeresboden absinken, dann muss unter relativ hohem Druck Erdgas und Erdöl entstehen. Das muss gefördert werden, wird durch extreme Energie dann sozusagen zu Plastik umgewandelt. Das wird granuliert, das Granulat wiederum wird einmal um die ganze Welt geschickt mit einem immensen Aufwand und mit einem immensen CO2-Fußabdruck auch nebenbei, um es dann zu einer Produktionsstätte zu bringen, wo es zu whatever gemacht wird, ob es eine Flasche ist, ob es dein Deckel ist, bevor es dann zu dir gelangt. Also wieder weiter verschifft wird, weiter transportiert wird, wieder Energie reingepumpt wird. Wenn jeder von uns das zahlen müsste, was so ein Becher wirklich kostet, weil er das an Umweltschmutz verbratzt hat, dann würdest du dir nie wieder einen Coffee to go kaufen. Also auf jeden Fall nicht in so einem Becher.
Ja.
Nur damit du ihn nach, ich weiß nicht, wie schnell du deinen Kaffee trinkst, 5 Minuten wegschmeißt.
Ist pervers. Du hast total recht und ich mache mich hier wahrscheinlich auch schlechter, als ich bin. Ich kaufe ganz, ganz selten Kaffee. Warum schafft es die Industrie nicht, ein Produkt herzustellen, was man einfach recyceln kann? Warum gibt es zum Beispiel Plastikflaschen, wenn ich mir jetzt eine Cola kaufe? Ja, da hast du 3 verschiedene Plastikarten. Am Deckel, das Etikett und die Plastikflasche selbst, was man quasi nicht problemfrei recyceln kann. Warum gibt es da nicht Gesetze, dass es sich verändert, dass es einfach für die Umwelt leichter gemacht wird?
Da bin ich echt die Falsche, die du fragst, aber wenn du gerade dieses, ich hätte jetzt versucht, jeglichen Markennamen zu vermeiden, aber wo du gerade diese eine große Marke angesprochen hast, ist der größte Verschmutzer.
Deshalb nenne ich sie auch.
Es gibt tatsächlich auch andere, aber diese Marke mit der schönen Werbung ist tatsächlich verantwortlich für den meisten nachweisbaren Plastikmüll. Es gibt immer so eine Sammlung, wo man dann genau auszählt, weltweit, wie viel von welchen Produkten, von welchen Marken sind wo angeschwemmt worden. Das ist eine Frage, die musst du Politikern stellen und man selber kann, aber da kommt dann doch wieder der mündige Bürger und der mündige Konsument ins Spiel und vor allen Dingen der Aufgeklärte, also zum Beispiel der das Buch gelesen hat, der weiß, also der sich dessen bewusst ist und der vielleicht deswegen das nicht mehr kauft. Und ich schwöre dir, wenn kein Mensch mehr Plastikflaschen kaufen würde, würden auch keine mehr hergestellt werden.
Das stimmt.
Es ist so einfach, das abzuwälzen auf die da oben müssen machen, aber nee, jeder von uns muss machen. Immer wieder. Und keiner muss perfekt sein. Das wäre gruselig. Also das will ja auch keiner. Ich kann mich hier auch bei mir am Schreibtisch umgucken, wo ich hier überall Plastik rumliegen habe oder andere Dinge, die auch nicht unbedingt wahnsinnig nachhaltig sind. Das geht uns allen so. Aber die Frage ist ja, wo setze ich meine Grenze und gebe ich mir Mühe oder gebe ich mir keine Mühe?
Was können wir alle tun, um den Plastik zu reduzieren? Auch da gibt es ja ein riesen Kapitel und viele Abschnitte in dem Buch. Was sind denn so Kleinigkeiten? Hilf uns normalen Verbrauchern doch mal, was ich besser machen kann.
Ein Durchschnittsdeutscher besitzt in seinem Leben 8 bis 9 Autos. Und das ist auch so eine Stärke von diesem Buch, finde ich. Weil, okay, 8 bis 9 Autos, das denkt man drüber nach und denkt, ja, nee, stimmt, damals mein Golf und meine Ente.
Ja, ja,
und
doch, ne, das so. Haut voll hin.
Genau. Und dann wird einfach umgerechnet. Und sie rechnet, Rachel Salt rechnet immer alles um in Plastikflaschen, die du ja gerade schon erwähnt hast. Und sagt, in so einem Auto ist ja nicht, längst nicht alles Plastik, aber eben einiges. Und das sind ungefähr 1700 Kilogramm Plastik. Und das sind ungefähr 42.500 leere 2-Liter Flaschen eines Getränks. Und dann hast du so eine Zeichnung. Also das sieht, auf den ersten Blick sieht das aus wie so ein wischiwaschi blauer Hintergrund und dann guckst du genauer hin und siehst, das sind lauter einzelne Plastikflaschen, die sie dahin gemalt haben. Und denkst so, holla die Waldfee. Und natürlich kommen dann die ganz klaren Anweisungen. Kein Mensch ist gezwungen, ein neues Auto zu kaufen. Man kann gebrauchte Autos kaufen, man kann gebrauchte Laptops kaufen, man kann gebrauchte Handys kaufen. Also all das geht heute wunderbar, mit Garantie, mit allem. Dafür gibt es extra Plattformen. Man kann sich bewusst entscheiden, was ich kaufe. Also zum Beispiel ist ein ganz, ganz großer Punkt, sind Klamotten. Also auch da kann man sagen, dass im Durchschnitt der Verbraucher 768 Kilogramm Plastik in Form von Kleidung im Laufe seines Lebens verbraucht. Ja. Das ist ganz schön viel. Das musst du erstmal so tragen.
Das ist Wahnsinn.
Das sind ungefähr, wenn du das umrechnest auf so ein leichtes T-Shirt, Outdoor-T-Shirt oder so, dann sind das rund 5.500 T-Shirts. Und wenn du dann aufgrund des Buches gelernt hast, du kannst ein T-Shirt auch aus recycelten Materialien, übrigens natürlich aus alten PET-Flaschen, die aus dem Meer gefischt worden sind, kaufen. Mhm. Das ist schon mal das eine. Das heißt, du kannst bewusst sagen, okay, wenn ich das schon brauche, weil das ist ein Funktions-T-Shirt und es bekommt mir und das trocknet schneller, wenn ich auf meinem SUP stehe und die ganze Zeit schwitze, also möchte ich das gerne haben, dann kannst du das machen. Das ist auch gar nicht so schlimm. Schlimmer, in Anführungszeichen, wäre es tatsächlich, wenn du ein T-Shirt aus Mischfasern kaufen würdest. Mm-mm. Weil man das nämlich zum Beispiel nicht trennen kann. Also oder nur unter einem derartigen Aufwand, dass es keiner macht.
Genau, und heutzutage ist fast alles aus Mischfasern.
Nee, ist gar nicht so sehr.
Jeans so ein bisschen stretchy sind.
Ja, aber wenn du genauer hinguckst, dann Also eine Jeans ist, wenn du keine Stretch-Jeans kaufst, dann besteht die einfach aus Baumwolle. Ohne Elastan. Und wie gesagt, es gibt die Funktionskleidung, die eben entweder aus reiner Wolle oder reiner Baumwolle besteht oder eben aus reinem Plastik. Und das sind so Punkte, die macht sie bewusst. Sie zeigt Möglichkeiten auf, was man machen kann und was man eben besser machen kann. Man kann einfach auch sagen, wenn ich jetzt nicht gerade in Deutschland sitze, wo es eh verboten ist, aber du bist irgendwo im Urlaub und bestellst dir, weiß ich nicht, deinen Sundowner und da kannst du von vornherein sagen, ich brauche keinen Strohhalm. Und den brauchst du übrigens nicht nur nicht, weil du keinen Plastikstrohhalm möchtest, sondern weil du ihn wahrscheinlich sowieso nicht nutzt, weil das Ding immer in der Nase popelt, wenn du dann versuchst, aus dem Glas zu trinken.
Oder im Auge
landet. Und weil auch wenn es ein Metallstrohhalm ist, ein Metallhalm ist oder ein Glasgebilde, das muss gereinigt werden. Wenn du es nicht brauchst, musst du es nicht benutzen. Und das beste Argument von all dem ist natürlich, all das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, was man tun kann, schont den Geldbeutel.
Alles völlig klar. Ich habe so ein bisschen, also zum Beispiel, wir waren jetzt in Frankreich im Urlaub und neben uns liegt eine holländische Familie, total nett, rauchen, ist jetzt für mich auch okay, und stopfen tatsächlich die Zigaretten in den Strand. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, als sie dann ging, habe ich gesagt, sind Sie sicher, dass Sie das so machen wollen, auch vor Ihren Kindern und so? Und dann guckt sie mich an, total entsetzt und sagt, oh sorry, und wühlte dann im Sand nach dem Stummel und ich habe gesagt, ja, ich weiß, Sie finden den jetzt nicht wieder, aber einfach für die Zukunft, besser, wenn Sie es nicht machen würden. Das ist so ein bisschen Aufklärungsarbeit, die ich natürlich gerne leiste. Aber insgesamt, ich bin ja so viel unterwegs, ich bin ja letztes Jahr zum Beispiel den Nil runtergepaddelt. Was in diesen ärmeren Ländern los ist, das ist eben verrückt. Die haben natürlich ein völlig anderes Problem als wir. Die haben, das Müllproblem ist nicht deren erstes Problem.
Ja, aber tatsächlich ist es so, dass du dir anguckst, wer verbraucht am meisten Plastik. Es sind nicht
die Amis.
Es sind nicht die Ärmeren.
Und dann wir.
Es sind die Reicheren. Und das ist egal, ob du... Also je mehr Wohlstand vorhanden ist, desto mehr Plastikmüll wird pro Kopf und Jahr verbraucht. Also in den USA einem hohen Einkommen sind es pro Kopf 130 Kilo pro Jahr. In Deutschland sind es dagegen in Anführungszeichen nur 81 Kilo pro Jahr. Das entspricht 22 Gramm pro Tag. 22 Gramm pro Tag klingt so nach gar nichts. Aber 81 Kilo pro Jahr und jetzt musst du überlegen, wie alt man wird im Durchschnitt und das dann mit unserer...
Und das bei 80 Millionen Menschen.
Und das multiplizieren, da wird dir aber ganz anders. In Indien zum Beispiel sind es 20 Kilo pro Jahr. Also nur...
Aber da wohnen jetzt 1 Milliarde Menschen.
Ja,
ne?
Aber trotzdem, wir reden von pro Kopf. Du kannst ja nicht sagen,
schade,
die Inder haben nun mal, sind ein bevölkerungsreiches Land. Deswegen haben sie per se schon mal Pech. Nee, das ist, kannst nicht Apfel mit Birnen vergleichen. Das finde ich nicht so ganz fair. Mhm.
Nee, das stimmt. Aber ich habe ja viele Winter in meinem Leben in Indien verbracht. Und da ist keine Mülltrennung, kein Müllsammeln. Da gibt es in vielen Dörfern so riesige, quasi wie Betonbunker. Und da schmeißen die alles rein. Und dann wird das entweder verbrannt oder der Monsun kommt und nimmt alles mit.
Das ist ein Riesenproblem. Es gibt aber auch da eben einen Wandel im Bewusstsein. Also auch da, glaube ich, wir haben alle so ein bisschen das Bild, also ich sage mal, das ist so ungefähr 5 Jahre alt, was wir mit uns rumtragen. Und es ist, tut uns gut, in die Aktualität zu blicken. Weil, was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel so ein kleines Land wie Malaysia war jetzt bis jetzt auch nicht so das Land, wo man sagt, ja, Öko-Vorreiter ist bekannt. Costa Rica liegt da ein bisschen anders tatsächlich, die sind schon länger ganz gut davor. Die das Problem erkennen und die sagen, wir gehen das jetzt auch an. Und vielleicht ist Indien da auch ein schwieriges Beispiel, weil das einfach so viel andere Probleme noch hat, dass es ganz, ganz schwer ist und auch vielleicht nachvollziehbar ist, dass da das nicht ganz, ganz oben auf der Agenda steht. Aber nach wie vor, ich kann auch nicht für so und so viele Millionen Inder sprechen, aber ich kann für mich sprechen. Und das ist, nochmal zurück auf das Buch gesprochen, das ist das, worauf Rachel Salt hinaus will. Sie sagt nicht, du musst jetzt die ganze Welt retten, aber wenn du dich änderst, dann änderst du einen Teil von der Welt. Und es ist genau, was du vorhin gesagt hast. Dann machst du jemanden darauf aufmerksam und dann wird sie das vielleicht auch nicht machen. Und die macht ihre Kinder darauf aufmerksam und die Kinder werden es auch nicht machen. Und dann guckst du in 10 Jahren nochmal hin und dann hast du plötzlich durch diesen Einfluss, durch diesen einen Satz, den du gesagt hast, hast du einen Einfluss von ungefähr 30 Menschen, die keine Kippen mehr im Strand verbuddeln. Und wenn du dann wiederum guckst, wie viel Kippen so ein Mensch pro Jahr raucht und du guckst dir dann den Haufen an Kippen, den du nur mit einem einzigen Satz verhindert hast, dann kannst du dir eigentlich auf die Schulter klopfen und sagen, vielleicht doch sinnig.
Immerhin doch mal was Gutes getan. Das stimmt. Sag mal, wie lebst denn du? Also wie kriegst du es für dich hin, ökologisch so zu leben, dass du ein mehr oder weniger, soweit es in unserer Gesellschaft geht, reines Gewissen hast?
Oh, natürlich nicht gut genug.
Ja, auch das ist Teil unserer Gesellschaft, dass es nie gut genug ist.
Ich versuche einfach, Dinge zu beherzigen. Also wir haben das Große, das liegt ja auch an dem Glück, mit dem man selber gesegnet ist sozusagen. Also wir haben das große Glück, dass wir halt in einer kleinen Stadt leben mit einem Grundstück, was groß genug ist, wo wir uns zu einem nicht geringen Teil selbst versorgen können. Das heißt also, wir können sowohl bio als auch plastikfrei unser Gemüse ernten. Wobei ganz plastikfrei stimmt nicht. Wir hatten jüngst die Diskussion eines Gewächshauses und die Überlegung, was schlauer ist, Glas oder Plastik. Und das sind immer so Ecken, da kommst du dann schon an deine Grenzen und fragst dich, was ist denn nun wirklich klüger? Weil es gibt kaum Berechnungen, die bis zum Ende durchdekliniert werden. Ja, weiß ich nicht. Ich gebe mir Mühe. Gelingt mir mal besser, mal schlechter. Mal bin ich konzentrierter, mal bin ich unkonzentrierter. Also, weiß ich nicht. Wenn wir irgendwie was machen, dann versuchen wir das so ökologisch und nachhaltig wie möglich anzugehen.
Also genauso sollte es ja sein. Und ich probiere das auch, soweit es geht. Bei mir ist es aber echt so, dass ich die Lage, nicht, dass ich daran was ändern würde, an meinem Leben weiterhin darauf zu achten, dass ich eben nicht zu viele Coffee-to-go-Becher kaufe. Aber ich glaube, dass wir in diesem System, so wie es im Moment herrscht, die Erde nicht mehr retten.
Das ist mir zu groß. Also ich habe irgendwie gelernt, und ich glaube, letztendlich machst du es auf deinen Reisen ja auch so, dass du dir immer einen kleinen Bereich anguckst. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner kleinen Holzjolle und nicht Plastikschiff unterwegs bin.
Mit oder ohne Antifouling?
Blöde Frage. Kannst du die ganz kurz wieder rausziehen? Genau, also das ist das, was ich meine, dass man eben genau abwägen muss, was mache ich mit Antifouling, dass ich dann nicht gucke, kann ich jetzt eine Riesenreise in einem bestimmten Zeitraum abstecken, sondern ich gucke jeden Tag, wo weht der Wind, wo kann ich hinkommen und was gibt's für einen Plan B. Und ich kann nicht jetzt sagen, in meinem kleinen Leben wird es mir gelingen, die gesamte Welt zu retten. Das schafft auch Rachel Salt nicht, das schafft keiner. Aber ich kann jeden Tag gucken, wie kann ich das heute tun? Wie kann ich versuchen, heute mich so vernünftig zu verhalten, dass eben meine Kinder auch noch was von dieser Welt haben und im besten Fall auch noch Leute, die nach meinen Kindern kommen. Also wir wohnen jetzt direkt hinterm Deich und unsere Kinder sagen immer, schön, dass ihr so schön wohnt, aber ganz ehrlich, bis wir da mal hinziehen könnten, da wird es dieses Haus wahrscheinlich gar nicht mehr geben, weil dann ist der Meeresspiegel gestiegen und die Deiche sind gebrochen. Und also die sind schon manchmal auch pessimistisch, aber die sind auch ganz oft optimistisch und kleine Schritte denken. Ja. Hey, klasse, einen Coffee-to-go-Becher weniger, super. Jemanden angesprochen, ohne irgendwie dabei doof zu sein, noch besser. Ein Auto brauchen und kein nagelneues kaufen, sondern ein gebrauchtes kaufen, nochmal besser. Noch besser zu überlegen, brauche ich jetzt wirklich eins oder fährt mein altes Auto nicht vielleicht noch weiter? Das sind so ganz einfache Geschichten und das kann wirklich jeder jederzeit tun. Da muss man echt kein Öko-Freak für sein. Das ist...
Nee, absolut. Das stimmt. Muss man sich halt immer genau überlegen. Also ich stehe zum Beispiel gerade an dem Punkt, mein 36 Jahre altes Wohnmobil ist schon wieder verreckt, steht jetzt in Frankreich rum. Wir mussten zurückfliegen und das wird jetzt von einem deutschen Automobilclub zurückgeschleppt. Ist die Frage, wie lange will ich es mir noch antun, dass dieses Auto nicht zuverlässig ist?
Genau.
Ja, dann stehst du da, ja, kaufe ich jetzt einen Kastenwagen, vielleicht einen 20 Jahre alten. Und also das ist halt das, was wir uns immer alle fragen müssen. Am Ende geht es immer darum, dass wir nur noch mehr konsumieren und dass der Konsum nicht aufhört und wir diesem Planeten schaden. Und dann möchte ich am Ende kurz auf die Last Generation kommen, auf die letzte Generation und fragen, wie denn deine Kinder Aktionen von denen sehen? Also wie ist das denn in der jungen Generation?
Kann ich dir gar nicht so genau sagen.
Finden die die gut oder nicht? Oder dann sag's für dich, wie findest du die?
Ich finde sie nachvollziehbar und ich finde es auch gut. Also, weil es stört mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin jetzt auch kein Vielautofahrer, also eher gar nicht. Ich fahre mit der Bahn oder mit meinem Fahrrad. Deswegen stört es mich nicht, wenn... Ich finde es eher bedauerlich. Ich finde es bedauerlich, dass es Menschen gibt, die sich selbst verletzen müssen, um andere Leute darauf aufmerksam zu machen, dass da irgendwas in Schieflage geraten ist. Weil, glaube mir, es ist nicht angenehm, sich mit Sekundenkleber irgendwo festzukleben. Ist kein Spaß. Und beschimpft zu werden und bespuckt zu werden und verhaftet zu werden, das will man alles nicht. Und es ist bedauerlich, dass mehr darüber diskutiert wird, was sind das für Spinner, als darüber zu diskutieren, worum geht es denen denn eigentlich? Und auch da nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgetreten. Wir sind alle so kurzsichtig. Also du hast mich jetzt, glaube ich, dreimal gefragt, wie ich die Welt retten könnte. Und dreimal muss ich sagen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Plastik speziell, und darum geht es ja in dem Buch von Rachel Salt, dass Plastik im Grunde genommen einfach ganz viel krank macht. Es macht krank beim Gewinnen der einzelnen Rohstoffe, es macht krank beim Transport, es macht krank bei der Benutzung und es macht krank beim Entsorgen. Das spätestens sollte ein so egoistischer Grund sein, sich zu überlegen, ich kann mir auch überlegen, kaufe ich mir ein Handy, was aus Plastik ist, oder kaufe ich mir eins, was aus Metall ist, kaufe ich mir eins, was ich reparieren lassen kann, oder kaufe ich mir eins, was ich wegschmeißen muss?
Ja, genau. Kaufe ich mir ein Fairphone zum Beispiel oder ein iPhone?
So eine Frage. Und natürlich auch immer die Frage, kann ich es mir leisten? Und nochmal, ich muss noch eine Wolte drehen, weil mir das so wichtig war, weil du das vorhin angesprochen hast, wie du, wir beide sind Wassermenschen, wir sind beide viel am und auf dem Meer unterwegs. Aber wusstest du, dass das Meer als Plastikrückhaltebecken gar nicht so schlimm ist wie der Boden?
Nee.
Weil nämlich 23 Mal so viel Plastik im Boden gelagert wird, statt im Meer. Nur darüber redet kein Mensch. Und das ist das, was du aufnimmst, was du isst, krass, was du dir zuführst, was dich krank macht. Und das kann man sich dann schon mal überlegen. Das liegt dann schon plötzlich bist du gar nicht mehr bei der ganzen Welt, sondern bist nur noch bei dir.
Und gleichzeitig sage ich natürlich, ich esse das von einem Boden, der von uns allen versaut wurde, und klar, jeder muss für sich darauf achten, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat oder zumindest reduziert wird.
Aber man muss sich nicht geißeln deswegen, und ich glaube, man sollte auch nicht zu hart sein mit sich, und jeder muss für sich selber da den Weg finden. Das sehe ich zum Beispiel ganz viel bei den jüngeren Leuten, dass die viel nachsichtiger sind mit der Welt. Also die sagen nicht, du musst nicht ringsrum der perfekte Mensch sein und hier hast du die neunschwänzige Tim, du bist geflogen. Geht gar nicht. Wir wissen alle, dass Fliegen im Grunde genommen völlig absurd ist.
Ja.
Aber die sagen, okay, Tim ist jetzt geflogen, aber dafür verzichtet er an der einen oder anderen Stelle auf andere Dinge oder fährt ansonsten offensichtlich mit der verspäteten DB durch die Gegend, statt das Auto zu benutzen. Ist doch cool. Da ist doch schon mal ein Ansatz, wo er sagt, hey, da passe ich jetzt mal drauf auf. Und als nächstes passt er drauf auf, ob er die Gurke, das ist übrigens ein ganz, ganz großes Dilemma in Deutschland, wie ich finde, ob er die eingeschweißte Bio-Gurke kauft oder die nicht unverpackte, konventionell erzeugte Gurke. Das ist so Sachen. Und wenn du weißt, dass wir haben im Laufe, seitdem es Plastik gibt, und es ist ja nicht Gott gegeben, es ist ja auch nicht mit dem Urknall entstanden, sondern wir produzieren das erst seit gut 100 Jahren. Seitdem es produziert wurde, das wiegt 10,1 Milliarden Tonnen. Wenn du alle Tiere und alle Menschen nimmst, die es auf der Welt gibt, dann wiegen die 4 Milliarden Tonnen. Und von diesen 10,1 Milliarden Tonnen wird ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil recycelt oder so verbrannt, dass er nicht die Umwelt komplett schädigt.
Genau, 9% sind das in eurem Buch.
Zwischen 8% und 9%. Und das ist so wahnsinnig. Und ich finde, in dem, wie du gerade sagst, wenn du solche Zahlen liest, dann, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dann stockt man erstmal so einen Moment und fängt an, darüber nachzudenken.
Ja, total.
Und ich habe das gesehen bei uns, dass zum Beispiel andere Mitarbeiter, also es ist ja, das eine ist ja, es gibt eine Lizenzabteilung, es gibt ein Lektorat, es gibt eine Herstellungsarbeit, es gibt ein Marketing. Viele, viele einzelne Abteilungen arbeiten ja zusammen, um so ein Buch herzustellen. Und in dem Fall gab es eine sehr schöne Geschichte, dass einer der Mitarbeitenden gesagt hat, boah, ich habe dieses Buch jetzt jobmäßig gelesen. Und dann bin ich rausgegangen und habe eine geraucht und habe gedacht, die Kippe muss ich jetzt aber einstecken. Ich darf jetzt um Gottes Willen hier nicht draußen liegen bleiben. Und die da unten liegt, die nehme ich gleich mal mit.
Ah, sehr gut. Also ich denke immer, das müsste ja schon längst selbstverständlich
sein. Ja, aber es ist cool. Das hat dieses Buch bewirkt. Das ist doch cool. Wunderbar.
Ja, voll.
Und noch besser ist, dieses Buch dann nicht wegzuschmeißen oder es wieder dem Papierkreislauf zurückzuführen. Das ist noch das Letzte dazu. Was wir uns ja auch versuchen, ist, dass wir eben klimaneutral oder einige Bücher werden bei uns sogar klimapositiv produziert, sodass wir versuchen, den generellen CO2- und Umweltabdruck so gering zu halten, wie es irgend geht, sodass wir auch versuchen, Bücher nicht einzuschweißen und so weiter und so weiter. Das ist alles ein Lernprozess, den wir alle zusammen gehen müssen. Ich weiß nicht, mir macht es mehr Mut. Also vielleicht habe ich auch ein selektives Gehör und ich höre eher die Geschichten, also das mit deiner Zigarettenkippe und der Frau, das werde ich jetzt bestimmt nicht aus dem Kopf kriegen. Ich höre eher diese Geschichten, als dass ich am Negativen haften bleibe. Das nehme ich auf.
Super.
Und genauso verfährt auch Frau Salt, die übrigens auch einen riesen YouTube-Account hat, wo sie Kindern und Jugendlichen versucht, die Umwelt nahezubringen und auch mit Preisen überhäuft worden ist dafür. Und das ist auch genau ihr Ansatz. Vielleicht bin ich deswegen auch so, freue ich mich so, dass wir dieses Buch gemacht haben.
Es ist total wertvoll, Birgit. Und ich danke dir sehr, dass du zu diesem schwierigen Thema für uns da bist, dass du dich dafür auch so einsetzt und so begeistert bist und dass es dein Thema ist. Das ist so wichtig und total gut. Und zum Schluss vielleicht an euch da draußen, guckt mal, was ihr heute an Plastikmüll produziert habt und guckt, was ihr vielleicht hättet vermeiden können.
Genau.
Birgit, vielen, vielen Dank.
Tim, ich danke dir.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-glasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.